Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Diesen Zielkonflikt müssen wir dann aushalten. Wir wären weiter gerne die reine Mehrwegbrauerei, aber es gibt den Kundenwunsch, es gibt die Konkurrenz, und wenn alle unsere großen Konkurrenten Dosenbier verkaufen, können wir schlecht, ganz ehrlich gesagt, darauf verzichten.
Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Bei mir ist heute ein Mann mit einem großen Namen, Stauder. Ich behaupte mal, im Ruhrgebiet ist diese Marke ähnlich bekannt wie Aldi oder Coca-Cola. Und Thomas Stauder ist heute bei mir, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Cousin Axel Stauder führt. Schön, dass Sie da sind, Herr Stauder.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Ja, und mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Wirtschaftsredakteur der Westdeutschen Allgemeinzeitung, kurz WAZ. Ja, wir möchten heute darüber sprechen, was Stauder ausmacht, was das Bier ausmacht, auch das Unternehmen, die Privatbrauerei Jakob Stauder aus Essen. Die gibt's schon ziemlich lange, nämlich seit dem Jahr 1867, und mit Thomas und Axel Stauder ist die sechste Generation am Zug. Thomas Stauder ist seit 2005, also schon seit fast 20 Jahren in der Geschäftsführung, aber gemessen an der langen Tradition des Unternehmens ist es ja eine kurze Zeit. Ja, Herr Stauder, wenn Sie mal so erzählen, wie das ist, mit diesem Namen aufgewachsen zu sein und mit diesem Namen zu leben, den man da trägt. Wenn Sie oft auf Ihren Namen angesprochen, wenn Sie sich hier vorstellen und sagen, hier ist Herr Stauder?
Ja, unser Familienunternehmen hat tatsächlich einen sehr bekannten Namen. Das hat auch etwas damit zu tun, in welcher Branche und mit welchem Produkt wir uns bewegen. Von der Unternehmensgröße, Sie haben das eben mit anderen großen Namen verglichen. Da sind wir eine ganz andere, nämlich viel kleinere Größenordnung. Wir haben etwas über 100 Mitarbeiter, aber eben Bier, und im Ruhrgebiet auch noch. Bier ist wirklich eine ganz besondere Bedeutung. Das ist auch eine Verpflichtung, und damit leben wir aber auch sehr gerne.
Und Sie gehen damit auch öffentlich um. Ich habe zur Vorbereitung mal nochmal auf Ihre Social Media Accounts geguckt, und da habe ich auf Instagram bei Stauder gesehen ein Foto mit Ihrem Sohn Christian. Sie tragen dann RWE-Trikot, sind also an der Hafenstraße bei Rot-Weiß Essen. Dieser Unternehmer zum Anfassen zu sein, also jemand, der einfach auch in Erscheinung tritt, das ist Ihnen schon wichtig?
Sehr wichtig. Also wir nehmen das sehr persönlich, unser Unternehmen, unser Geschäft. Wir sind nicht nur Familienunternehmen, sondern legen auch Wert darauf, dass wir eben selber das Unternehmen führen, dass wir jeden Tag dafür arbeiten. Unsere Mitarbeiter identifizieren sich sehr mit unserem Familienunternehmen, und deshalb treten wir auch natürlich jeden Tag persönlich auf. Bei Rot-Weiß gestern, da kommt natürlich beides zusammen. Das ist jetzt nicht nur Sponsorbeziehung, das ist auch wirklich unsere Fußballliebe. Und natürlich hatte mein Sohn auch ein Rot-Weiß-Trikot an, der hatte noch eine Jacke drüber. Nein, haben wir uns gestern sehr gefreut über den 4:0-Sieg.
Wir sprechen hier Ende April 2024. Das nur als Hinweis: Rot-Weiß Essen möchte gern noch was reißen in der Saison. Wir haben die Diskussion über den Stadionausbau. Sie sind wahrscheinlich auch ein glühender Verfechter des Stadionausbaus, oder?
Selbstverständlich. Ich glaube, dass das für den Verein und aber auch für die Stadt insgesamt eine gute Maßnahme wäre.
Und es wird da vielleicht auch ein bisschen mehr Stauderbier verkauft. Also ist das so eine Sache, Fußballspiele, Events, das ist für Sie schon ein ganz wichtiger Teil Ihres Geschäfts, nicht nur Flaschenbier, ne?
Ja, ich glaube, gerade Rot-Weiß Essen und das Stadion ist etwas, womit sich die Menschen in Essen sehr identifizieren und es zurzeit genießen, dass nach vielen Jahren, wo es schwierig lief, zurzeit mal Erfolg dort ist. Natürlich verkaufen wir dort auch gerne Bier, aber wichtig ist für uns auch eben die Verbindung zu zeigen zur Stadt und zu den Menschen hier.
Sie haben selbst mal gesagt, ich könnte mir selber keinen interessanteren Beruf als den in meiner eigenen Brauerei vorstellen. Was macht das Interessante aus?
Ja, das Umfassende, ein Unternehmen, das eigene Familienunternehmen zu führen mit einem Produkt, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, wo man sich jeden Tag auch wirklich persönlich drauf freut, es abends zu trinken, wo man merkt, wie wichtig es vielen anderen Menschen ist, durchaus mit der Herausforderung des schwierigen deutschen Biermarktes. Das ist etwas, was mein Vetter Axel und ich bewusst angenommen haben und ja, was uns jeden Tag total ausfüllt.
Mhm. Axel und ich, sagen Sie, also Sie sind die beiden Männer, die das Unternehmen führen seit dem Jahr 2005. Das ist ja auch eine ganz spannende Konstellation, dieses Duo. Sie sind beide etwa gleich alt, sind im Sommer 1967 zur Welt gekommen, bezeichnenderweise genau zum Jubiläum 100 Jahre Stauder. Ne? Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Richtig, aber ich glaube, das konnte man auch damals nicht planen, aber ein wirklich sehr schöner Zufall. Wir sind ja einen Monat auseinander geboren, deshalb sind wir auch Vettern und keine Brüder, wie viele Leute immer noch glauben. Nein, wir machen das sehr gerne zusammen. Wir sind eben auch zusammen aufgewachsen. Vielleicht ist es auch leichter unter Cousins als unter Brüdern, wenn man auch fast genau gleich alt ist. Das macht uns viel Spaß.
Mhm. Diese Zusammenarbeit als Vettern, nicht in dieser Bruderkonstellation. Sie würden sagen, so Brüder, da ist immer vielleicht auch mal so ein bisschen Konkurrenz noch mehr mit drin als bei Vettern, die irgendwie wie Freunde auch groß werden zusammen?
Ich habe jetzt persönlich keinen Bruder, aber ich kenne viele Geschichten von Brüdern, auch von Brüdern, die Unternehmen gemeinsam leiten. Und da ist dann eben doch immer einer der Jüngere, einer der Ältere. Es gibt die Geschichten von früher. Das kann sehr gut funktionieren. Bei meinem Vetter und ich ist es so, wir sind im Grunde als Freunde aufgewachsen, haben auch gemeinsame Freundeskreise, waren zusammen in der Schule. Und ich denke, das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und ansonsten ganz wichtig, dass man jeden Tag miteinander spricht, dass man jeden Tag die wichtigen Themen austauscht und jede wichtige Entscheidung gemeinsam trifft.
Wie organisieren Sie sich? Also ganz simpel gesagt, Sie machen ein bisschen mehr das Geschäftliche, Ihr Bruder macht ein bisschen mehr das klassische Brauereiwesen.
Da war's, jetzt haben Sie gesagt,
Ihr Bruder. Meine Güte, das lassen wir am besten drin, genau. Es ist in der Tat verrückt. Es ist irgendwie Auftritt, dann hat das vielleicht also diese Assoziation Bruder, ne? Aber das ist der Freudsche Versprecher gewesen.
Ne? Unsere Väter waren Brüder, logischerweise. Ja, also meine wichtigsten Ressorts sind Vertrieb und Marketing. Bei Axel sind es insbesondere Technik und Logistik. Natürlich hat ein Unternehmen noch viel mehr Themen. Und wir sagen immer, alle wichtigen Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Und alle wichtigen Diskussionen führen wir auch erstmal untereinander. Und wir haben bisher es wirklich immer geschafft, alle wichtigen Entscheidungen auch einvernehmlich zu treffen. Natürlich diskutiert man, natürlich hat man auch unterschiedliche Ansichten. Aber dieses Diskutieren und gemeinsam nach dem richtigen Weg zu suchen, das ist ganz wichtig im Familienunternehmen.
Dann hat der andere auch so eine Art Vetorecht zumindest auch?
Das gäbe es sicherlich. Also wenn einer von uns beiden etwas nicht möchte, dann machen wir es nicht.
Gibt es bestimmte Werte, für die Sie stehen? Ich sag mal so ein staudersches Grundgesetz, Regeln, die Sie immer einhalten möchten als Unternehmer?
Ja, es gibt so drei Grundwerte, an denen wir uns ausrichten, die wir auch gerne zeigen möchten. Das eine ist das Grundverständnis, dass wir immer auf Qualität achten. Qualität ist die Grundlage für jede auch glaubwürdige Strategie. Wir wollen das Familienunternehmen als solches zeigen. Da gehört vieles dazu. Da gehört auch eine ganz enge Mitarbeiterorientierung zu. Fast alle Mitarbeiter sind sehr langfristig bei uns. Die meisten haben bei uns gelernt. Und wir bekennen uns ganz ausdrücklich zu unserem Heimatstandort hier in Essen. Wir sind seit 157 Jahren, seit der Unternehmensgründung in Essen, seit 148 davon am Standort, heute Stauderstraße 88. Und das gehört zu uns ganz eng dazu. Dieses Unternehmen könnte nirgendwo anders existieren.
Sie selbst haben aber nicht sofort in der Familienfirma angefangen, sondern erstmal außerhalb des Unternehmens Karriere gemacht, nämlich bei Tengelmann. Ja, was haben Sie da mitgenommen bei diesem Unternehmen, das ja eine ganz andere Größenordnung hatte? Ich glaube, zu der damaligen Zeit, als Sie da waren, 200.000 Beschäftigte, also ein richtiger Großkonzern im Vergleich dazu.
Absolut.
100 Leute bei Ihnen jetzt in einem Unternehmen, ist was ganz anderes. Ne? Wie war das?
Also nach Studium und Promotion, bei Axel war es nach Studium und MBA, hatten wir beide das Ziel und haben das auch gemacht, eigenen Karrieren zu machen und wirklich mit der Offenheit ranzugehen. Irgendwann müssen wir uns zusammensetzen, entscheiden, übernehmen wir unser Familienunternehmen. Aber uns war es ganz wichtig, einen eigenen Berufsweg zu machen, nicht nur um Erfahrung zu sammeln, auch wirklich, um offen zu sein, was dann später kommen kann. Und ich habe mich damals beworben in verschiedenen Richtungen, sowohl Industrie als auch Handel, aber alles Konsumgüterbranche, und bin bei Tengelmann gelandet, war 10 Jahre dort, habe verschiedene Positionen gehabt, erst marketingorientiert in einer Tochtergesellschaft. Zum Schluss habe ich das Controlling im Konzern geleitet. Das war sehr spannend in diesem sehr großen, auch sehr bewegten Familienunternehmen. Viel gelernt, viel mitgenommen. Der Kontakt zur Unternehmerfamilie dort hat mir gezeigt, letztlich viele Phänomene sind doch ähnlich, egal wie groß das Unternehmen ist. Was nachher passiert ist, hat mich natürlich auch sehr betroffen gemacht. Stichwort Karl-Erivan Haupt und sein Verschwinden.
Das wollte ich auch gerade fragen. Also Karl-Erivan Haupt, einer der Männer, mit dem Sie da eng zusammengearbeitet haben, ist verschwunden. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Ja, er ist verschollen. Er ist für tot erklärt worden. Kann man sich denken, dass Sie das auch schockiert hat?
Ne? Ja, er war mein direkter Chef bis Ende 2004. Wir haben auch nachher noch Kontakt gehalten, natürlich nicht mehr so regelmäßig, aber uns auch ab und zu nochmal gesehen. Und das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen, 2018. Und alles, was nachher jetzt auch noch an Geschichten erzählt wird, kann ich wirklich nicht beurteilen, aber bewegt einen sehr.
Ja, ich muss gestehen, als Sie das mit der Brüderkonstellation gesagt haben, da hatte ich natürlich auch die Assoziation, die Brüderkonstellation bei Tengelmann ist eine andere. Gut, Sie haben mit der Cousin-Konstellation zu tun und arbeiten und ja, sehen da ja auch Vorteile darin. Von Tengelmann sind Sie dann irgendwann zu Stauder gewechselt, mal gesagt, danach mussten Sie erstmal jede Zahl durch 1000 teilen, um mit den Dimensionen sich auseinanderzusetzen, die viel kleiner sind. Ne? Also 100 Menschen im Betrieb, das ist ein Familienbetrieb. Würden Sie sagen, Sie kennen eigentlich jeden Menschen, der bei Ihnen im Laden arbeitet?
Absolut, das ist auch ganz wichtig so. Das gehört sich auch im Familienunternehmen, dass man sich für die Menschen interessiert, die für einen und mit einem arbeiten. Und ja, also wie gesagt, die meisten sind ja auch lange bei uns und Kontakt untereinander ist da ganz wichtig.
Als Sie in den Betrieb gekommen sind, haben Sie gesagt, ich mache mein Büro erstmal direkt unter die Leute, habe ich bei der Vorbereitung erfahren. Das war eine bewusste Entscheidung?
Ja, unbedingt. Also mein Vater und mein Onkel hatten ihre Büros, was auch zu der Zeit damals sicherlich passte, in der dritten Etage. Da gab es auch noch einen eigenen Zugang zu, da konnte auch nicht jeder einfach hin. Und Axel und ich haben gesagt, wir möchten gerne da sein, wo die Mitarbeiter sind. Wir möchten auf dem Flur auch einfach mal Mitarbeiter treffen und haben eben dort, wo die meisten Mitarbeiter auch ihre Büros haben, mittendrin unsere Büros bezogen. Und das hat sich sehr ausgezahlt, finde ich.
Ich muss gestehen, ich war verblüfft, als ich gelesen habe, dass Sie mit 100 Beschäftigten dieses Unternehmen führen konnten, weil es Sie sind ja schon sehr präsent hier in der Region. Ne? Also Ihre Produkte stehen dann ja auch neben den großen Marken in den Getränkeläden oder Supermärkten. Und diese großen Marken, wenn ich das jetzt mal so sagen, oder die Fernsehmarken, weiß nicht, Becks, Krombacher oder ähnliches, stehen dann ja in direkter Konkurrenz auch mit Ihrem Unternehmen. Und das ist, ja, ist das so ein David gegen Goliath-Kampf, also klein gegen groß aus Ihrer Sicht?
Das ist es unbedingt. Wobei wir, obwohl wir ein kleines Unternehmen sind, in unserem Markt dann durchaus auch wieder einen starken Marktanteil haben und in Essen normalerweise auch Marktführer sind und auch in den Nachbarstädten und Nachbarregionen gut vorankommen. Aber wir sind eben nicht bundesweit im Flaschenbier tätig, wie die großen Konkurrenten das sind. Wir müssen eben viel mehr noch auf diese drei Werte setzen, Qualität, Familie, Region, um uns gegen die Großen gut profilieren zu können.
Ja. Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got covert intel. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is releasing a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Bring the aesthetics of the Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Wie machen Sie das mit Ihren Produkten? Also Sie haben das Flaggschiff Pilz, aber Sie haben natürlich auch weitere Produkte, Radler, alkoholfreies Ruhrtyp, helles Bierchen, Borbecker, Dampfbier. Wird da immer wieder ein neuer Kessel dann dafür benutzt? Oder wie kriegen Sie überhaupt so viele Produkte dann hin mit so einer kleinen Brauerei?
Das Sudhaus gibt es nur einmal und die Biere werden im Nacheinander dann dort im Sudhaus gebraut. Das ist ein Punkt, auf den man natürlich achten muss. Der andere ist, dass man in der Abfüllung und in der Lagerung die Kapazitäten richtig nutzt. Deshalb werden wir auch nicht unendlich viele Produkte neu machen. Man spricht in unserer Branche immer von Bauchladen, den man nicht zu groß werden lassen sollte. Neue Produkte ab und zu sind wichtig, die profilieren das Unternehmen, die Marke, erreichen neue Kunden. Mit dem hellen Bierchen beispielsweise haben wir viele junge Konsumenten dazu gewonnen, das macht dann auch viel Freude.
Und Sie haben auch alkoholfreie Produkte im Programm, ist ja auch ein wichtiger Hinweis, Alkohol, klar, muss man in Maßen mit umgehen, sonst ist es tatsächlich nicht gesund. Tut gut, Malzbier, Fassbrause, natürlich auch klassisches alkoholfreies Bier. Nehmen diese alkoholfreien Produkte bei Ihnen zu und das klassische Pilz eher ab?
Die alkoholfreien wachsen, das Pilz wächst aber auch, das ist ganz wichtig. Pilz ist unser, wie Sie sagen, Flaggschiffprodukt. Es macht 3/4 unseres Absatzes und Umsatzes aus. Und wenn das jetzt zurückgehen würde, dann hätte man nicht viel davon, wenn alkoholfrei wächst. Denn alkoholfrei macht tatsächlich bei uns und auch im deutschen Biermarkt noch einen ziemlich kleinen Anteil aus. In der Medienaufmerksamkeit hört sich das manchmal ganz anders an. Aber alkoholfrei macht im deutschen Biermarkt eine Größenordnung, je nach Statistik, zwischen 7% und 9% aus.
Wenn Sie da im Wettbewerb der großen Biere bestehen müssen und wollen, dann können Sie das aber nicht über den Preis wirklich machen. Natürlich muss der Preis irgendwie so sein, dass die Kunden es zahlen, aber Sie würden ja keine Preiskämpfe mitgehen, sage ich jetzt mal, wo Sie dann sagen, 10 Euro für den Kasten und nehmt mal 10 mit in den Kofferraum.
Genau, unbedingt nicht, das ist nicht unser Weg. Qualität, hohe Qualität aus einem Familienunternehmen muss auch seinen Preis bekommen, das geht gar nicht anders, sonst könnten wir wirtschaftlich nicht existieren. Von daher, die Preise macht letztlich sowieso der Handel, aber die niedrigen Preise der großen Konkurrenten kommen natürlich auch durch Unterstützung der Brauereien zustande.
Wie läuft das? Machen Sie eine unverbindliche Preisempfehlung für den Handel oder wie steuert man den Preis, sag ich mal?
In Deutschland gibt es ja ein Verbot der vertikalen Preisbindung. Das heißt, man darf nur eine unverbindliche Preisempfehlung abgeben. Und man kann aber insofern konsequent sein, dass man selber keine Aktionen unterstützt, die eben zu extremen Preisen führen. Und indem man mit den Händlern auch eine Beziehung in die Richtung führt, dass jeder weiß, an dem Produkt sollen alle Seiten Geld verdienen, sollen alle Seiten das Gefühl haben, dass es in Ordnung ist. Letztlich, glaube ich, für die Verbraucher ist das auch in Ordnung, wenn man weiß, das Produkt hat immer seinen normalen Preis oder im Angebot vielleicht ein bisschen darunter, aber keine extremen Angebotspreise. Da ärgern die Leute sicher, wenn sie 2 Wochen später zum normalen Preis wieder kaufen müssen.
Wir hatten in Deutschland ja jetzt eine Phase mit einer ziemlichen Inflation auch. Damit mussten Sie ja wahrscheinlich auch umgehen als Unternehmen. Wie viel kann man da mitgehen? Was ist noch möglich? Jetzt hat sich die Inflation ein bisschen abgemildert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben wahrscheinlich auch höhere Einkaufskosten bei den Rohstoffen gehabt, ne?
Absolut. Also bei den Rohstoffen, bei der Energie, dann auch nach den Tarifabschlüssen bei den Personalkosten. Letztlich bei allen Dingen, die wir zukaufen mussten, haben wir in den letzten Jahren sehr große Kostenerhöhungen erlebt. Deswegen haben wir natürlich auch 2022 und 2023 unsere Preise erhöhen müssen. Das hat auch immer eine hohe Aufmerksamkeit, wenn der Bierpreis erhöht wird. Letztlich, behaupte ich, waren das relativ kleine Schritte, die wir dort gegangen sind. Zwischen 6% und 9% waren das, die wir erhöht haben. Was wiederum der Handel oder die Gastronomie daraus macht, entscheiden diese Unternehmen. Die Aufmerksamkeit für Bierpreiserhöhungen ist immer sehr hoch.
Man merkt, dass es ein emotionales Produkt ist. Aber klar, es wird aller Voraussicht nach nur eine Richtung geben können, weil ja weiter die Lebenshaltungskosten auch steigen und ein klassischer inflationärer Effekt da drin ist. Und irgendwann wird wahrscheinlich auch die 20-Euro-Kiste dann da sein, sage ich mal. Das ist im Grunde nur eine Frage der Zeit. Ne? Aber das müssen Sie wahrscheinlich jetzt hier nicht ausrufen. Ne?
Nein, das würde ich jetzt nicht ausrufen, aber wenn alles weiter teurer wird, über die nächsten Jahre wird das irgendwann kommen.
Ja, der Brauereiverband hat ja unlängst auch gesagt, eigentlich müsste Bier viel teurer sein. Aber ich glaube, da geht es auch immer darum, ein gewisses Verständnis bei den Menschen zu wecken dafür, dass sie natürlich Einkaufskosten haben und dann auch Dinge weitergeben müssen. Von der Marke her haben sie ja versucht, sich auch auf eine Art weiterzuentwickeln, so von diesem Bergarbeiterbier, das liegt lange zurück, ne, zu jetzt dem, wie es neudeutsch heißt, Markenclaim, die kleine Persönlichkeit, ne, das steht auch, glaube ich, dann immer auf jeder Flasche mit drauf, ne, was macht diese kleine Persönlichkeit aus?
Die Geschichte unserer Marke über die letzten Jahrzehnte ist, glaube ich, ganz interessant. Wir waren mit Überzeugung und Begeisterung natürlich das Bergarbeiterbier in den 50er und 60er Jahren. Und das ist auch gar nichts, was wir hinter uns lassen wollen. Aber die Marke musste sich weiterentwickeln in den 70er und 80ern. Und mein Vater und mein Onkel sind den Weg gegangen, sie hochwertig zu profilieren, insbesondere auch über besondere Gastronomiekunden. Und da entstand dieser Claim, die kleine Persönlichkeit, um zu zeigen, das ist eine besondere Marke, die nicht auf Menge setzt, sondern eben auf Hochwertigkeit und Profil. Und mein Vetter und ich haben diese Positionierung übernommen und haben sie dann ausgebaut in die Richtung, dass wir das Persönliche, das Familiäre noch weiter in den Vordergrund gestellt haben, eben persönlich auch in der Werbung aufgetreten sind, Social Media in den letzten Jahren deutlich ausgebaut haben, wo wir ja auch sehr persönlich auftreten. Und von daher ist die hochwertige persönliche Strategie sind zwei Punkte, die dort über die Generationen jetzt zusammengekommen sind.
Und Stauder gibt es in der Tat auch dann nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch hin und wieder mal in Gastronomie außerhalb der Region. Ich habe gehört, im Adlon in Berlin soll es auch noch Flaschenbier von Stauder geben. Warum ist das so?
Das ist richtig. Das gehört zu dieser Strategie, die Marke über hochwertige Gastronomieobjekte auch zu profilieren und darüber natürlich auch Bier zu verkaufen und Kunden zu gewinnen. Das ist auch ein guter Punkt, um zu zeigen, in Richtung Gastronomen und Akquisitionen, ihr seid in guter Gesellschaft, wenn ihr Stauder verkauft.
War das denn vielleicht auch ein harter Schritt oder vielleicht eine diffizile Entscheidung für Sie, zu sagen, wir machen jetzt auch mal Dosenbier? Es gab ja so eine Renaissance der Dose jetzt bei den deutschen Brauereien und da sind die großen Marken, glaube ich, auch vorangegangen. Und jetzt seit Anfang des Jahres, also Anfang 2024, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind Sie auch mit einer Dose am Markt. Ja. Haben sich vielleicht sogar ein bisschen schwer getan mit der Entscheidung?
Ja, das beschreibt es gut. Denn wir haben uns eigentlich durchaus wohlgefühlt, eine reine Mehrwegbrauerei zu sein. Einzige Ausnahme war bis dahin die 5-Liter-Dose, das 5-Liter-Fässchen. Und der Grund für die Einführung der Dose war ganz klar, dass unsere Kunden immer wieder gesagt haben in Befragungen oder in direkten Zuschriften, wir hätten so gerne eine Stauderdose. Es gibt Situationen, Festivals, Wanderungen, Auswärtsfahrten, wo wir Dosenbier kaufen möchten und das können wir zurzeit nur bei Konkurrenten. Und das hat letztlich unsere Entscheidung ausgemacht, dass wir gesagt haben, dann führen wir auch die Dose ein. Das macht einen kleinen Anteil unseres Absatzes aus. 1-2% würde ich für dieses Jahr schätzen. Aber letztlich haben unsere Verbraucher uns auch das Feedback gegeben, auch mit ihren Kaufentscheidungen jetzt, dass das die richtige Entscheidung war.
Meine Wahrnehmung ist auch, dass die Dose ein Stück weit weniger verpönt ist vielleicht so in der Gesellschaft. Andererseits gab es auch prompt Kritik. Ne? Der BUND beispielsweise hat gesagt, sag mal salopp, was soll das? Ist viel umweltschädlicher, weil die Dose eigentlich, klar, sie wird recycelt, aber kann nicht mehrfach verwendet werden, anders als Flaschen, die mehrfach verwendet werden können. Ja, ist das tut Ihnen das weh, wenn es da so Kritik auch gibt?
Selbstverständlich, wenn man ein Familienunternehmer ist, dann nimmt man alles persönlich. Aber diesen Zielkonflikt müssen wir dann aushalten. Wir wären weiter gerne die reine Mehrwegbrauerei, aber es gibt den Kundenwunsch, es gibt die Konkurrenz. Und wenn alle unsere großen Konkurrenten Dosenbier verkaufen, können wir schlecht, ganz ehrlich gesagt, darauf verzichten. Und diesen Umsatz nicht machen, den wir eben als Familienunternehmen dann auch dringend brauchen.
Ich glaube sogar der Liter pro Dose oder Flasche Bier ist sogar in der Dose ein bisschen teurer, ne? Glaube ich, habe ich gesehen.
Ja, eindeutig, weil natürlich die Dose und die Dosenabfüllung auch Geld kostet.
Ja, man glaubt es ja im Grunde erstmal kaum, weil man denkt so, ja, es ist ja vielleicht so, Dose ist ein günstig Produkt. Also insofern kann man sogar diejenigen, die sagen, lieber umweltbewusster sogar ermutigen, eher die Flasche zu kaufen. Wobei ich jetzt für mich persönlich sagen muss, ich habe auch Dosenbier schon gekauft und getrunken. Also ist jetzt nicht so, dass ich da so eindeutig festgelegt wäre. Aber klar, man kann sich zumindest so seine Gedanken darüber machen. Ne? Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ne?
Ja, wir wollen damit nicht die Flasche ersetzen, keineswegs, sondern wir wollen Umsätze machen, die wir bisher noch nicht machen konnten. Und bei der Flasche liegt mir auch immer ein Punkt wirklich am Herzen. Wir machen dort echt einen Mehrweg. Wir haben eine Pool-Mehrwegflasche, die bei jeder Brauerei wieder befüllt werden kann, während die großen Konkurrenten in der Regel Individualflaschen haben, die immer zu dieser einen Brauerei zurücktransportiert werden müssen. Unsere Pool-Mehrwegflasche minimiert Transportentfernungen. Das ist der wahre Mehrweg und auf den setzen wir.
Also die Dose, die stellen Sie auch nicht in Essen her, ne, sondern lassen Sie woanders fertigen oder das Dosenbier. Ne? Das ist auch nochmal ein.
Also brauen tun wir es natürlich hier, aber machen das bei einer befreundeten Brauerei. Denn eine eigene Abfüllanlage würde sich in unserer Größenordnung einfach nicht lohnen.
Für die Dose, ne? Ja. Und wo lassen die da abfüllen?
Das ist bei Leikheim, einer Brauerei, die auch bei den Freien Brauern ist, wo wir die Leute auch gut kennen, und die ist in Franken.
In Franken, okay. Also kommen Sie fast so ein bisschen zu Ihren Ursprüngen zurück, weil sozusagen diejenigen, die das Unternehmen mal gegründet haben, ja aus Franken hier hingekommen sind, habe ich gelernt.
Richtig, ne? Genau. Mein Vorfahr Theodor Stauder mit seinem Sohn Jakob kam aus Oberfranken.
Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was ich noch ansprechen möchte, nämlich sozusagen ein bisschen so ein Ausblick, das Familienunternehmen, ich habe ganz zu Beginn erwähnt, haben sich mit ihrem Sohn gezeigt, also ein Familienunternehmen möchte gerne ja auch als Familienunternehmen fortbestehen. Ist das irgendwie so auch Ihr großer Wunsch für den Ausblick, also dass die nächste Generation mal, das wäre dann die siebte Generation, mal irgendwann übernimmt?
Das ist der Wunschtraum jedes Familienunternehmers, dass man das Unternehmen irgendwann in die Hände der nächsten Generation legen kann. Aber es darf dort keine Zwangsläufigkeit geben. Das wäre nicht klug. Das muss irgendwann von beiden Seiten passen. Wenn das so ist, würde ich mich darüber sehr freuen.
Aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt das Unternehmen jetzt nimmt, wir haben über diesen Konkurrenzkampf gesprochen, auch darüber, dass da große andere Player sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass öfter mal auch Brauereien bei Ihnen angeklopft haben oder bei Ihren Vorfahren und gefragt haben, seid ihr nicht bereit, vielleicht das Unternehmen zu verkaufen? Wir kommen mit einem Koffer voll Geld, ihr könnt euch ein schönes Leben machen. Ist aus Ihrer Sicht Stauder unverkäuflich als Unternehmen?
Also die Anfragen gab es tatsächlich immer mal wieder. Das Schöne als Familienunternehmer ist ja, dass man komplett selber entscheiden kann. Und das ist ganz klar, wir wollen unser Familienunternehmen weiter persönlich führen.
Heißt, das Unternehmen ist im Moment unverkäuflich.
Ja.
Gut, ja, das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Sie haben uns viel Einblick gegeben ins Unternehmen. Vielen Dank, sage ich dafür. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich sage Ihnen allen, die zugehört haben, schön, dass Sie dabei waren. Liken Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Sagen Sie, hier kann man was über Stauder hören. Teilen Sie die Geschichten zu unserem Podcast gerne bei Social Media. Wir schauen mal, was Stauder bei Instagram macht oder ähnlichen Kanälen. Auf LinkedIn sind wir auch aktiv. Also nochmal herzlichen Dank, Herr Stauder. Toll, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenfalls herzlichen Dank.
Ein Podcast der WAZ.
Eighty-8% of the work week is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got covert intel. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is releasing a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Bring the aesthetics of the Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.